Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Sprung in echt kaltes Wasser gleich mit dem neuen Roman von Ulrike Dresner, die es glatt fertig bringt, einen schon älteren Herrn durch den Ärmelkanal zu schicken. Als Kanalschwimmer. So lapidar in einem Wort heißt auch das Buch. Und ob wir bei dieser Tour mithalten können, Ulrike Dresner hilft uns. Sie ist unser Gast in dieser Lesart, in der wir später auch die just in diesen Minuten veröffentlichte Longlist zum Deutschen Buchpreis vorstellen und diskutieren. Ulrike Dresner. Sie ist im Studio vielfach preisgekrönte Schriftstellerin für ihre Lyrik und Prosa, seit Jahrzehnten nun schon stetig an Deck der deutschen Literatur. Die Kritik liebt sie inniglich seit Beginn, wir auch. Guten Morgen, Frau Dresner.
Guten Morgen.
Ein englischer Naturwissenschaftler, Charles, Anfang 60, Gelehrter in Oxford, bekommt die fatale Message, dass seine Ehefrau Maud hinfort mit einem Jugendfreund zusammen sein will. Und auf dieses unzumutbare Angebot einer Ménage à trois reagiert Charles mit besonderem Trotz. Jetzt erst recht will er seinen lang gehegten Plan wahrmachen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Das ist das Thema, kurz gefasst, von Kanalschwimmer, ihrem Roman. Erotische Verwirrspiele, die kennen wir aus etlichen ihrer Werke, Frau Dresner. Aber dass Sie einen Helden dermaßen nass machen, das ist doch schon mal was anderes. Wie kamen Sie denn dazu?
Das ist eine wirkliche Zumutung und manchmal werde ich gefragt, ob ich selbst eine begeisterte Schwimmerin bin. Bin ich aber durch den Kanal, Ärmelkanal, würde ich auf keinen Fall schwimmen wollen. 17 Grad. Wellenschmutz, Fähren und das ist wirklich ein Extremsport. Und Charles hat, ja, erlebt eine Krise, sucht eine Lösung, vielleicht auch einen Moment Erlösung und war ein Langstreckenschwimmer in seiner Jugend und versucht, sich sozusagen über seine eigene Lage klar zu werden, indem er sich ein Jahr lang auf diesen Swim vorbereitet. Und das erzählt der Roman nur ganz kurz. Wir sind eigentlich mit ihm im Wasser und folgen diesem Selbstversuch.
Aber diesen Swim, Frau Dresner, den schildern Sie so detailliert, als seien Sie selber eben im Wasser gewesen oder wenigstens im Begleitboot. Waren Sie das?
Nein, war auch ich nicht. Auch nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht sonderlich seefest. Und in so einem Begleitboot würde ich wahrscheinlich ganz wenig sehen. Viel weniger, als wenn ich mir Filme dazu ansehe. Das war ein Teil der Recherche. Aber ich bin natürlich auch nach Dover gefahren. Ich habe mit Schwimmern gesprochen über die Faszination des Wassers und mit den sogenannten Pilots, also den, meistens sind das eigentlich Fischer, die im Sommer diesen Dienst anbieten, ein Boot zur Verfügung stellen, eine kleine Ausbildung haben in Lebensrettung und den Schwimmer begleiten. Und die kennen natürlich ganz viele Fälle, viele Geschichten. Und der Rest ist das, wovon Schriftsteller schon immer gelebt haben. Man nennt es Empathie, Vorstellungsvermögen, Faszination natürlich auch. Was ist das, dieses Wasser? Wie sieht die sogenannte Natur aus? Das war einer der Aspekte, die mich an diesem Thema gereizt haben. Worte zu finden für die verschiedenen Wetter über dem Wasser, den Himmel, das Tag und Nacht, er schwimmt ja über 24 Stunden am Ende und wirklich, man kann dann da drin sein. Ich meine, Literatur hat den großen Vorteil, dass man Dinge erlebt, die man sich im realen Leben nicht zutraut. Zum Glück, also muss ich nicht schwimmen.
Auf jeden Fall hat man selber das Gefühl, man ist eingeschmiert mit irgendeiner Fettschicht und ist in diesem kalten Wasser. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema, weil es einfach so interessant ist, Frau Dresner. Ich habe ganz viel gelernt aus diesem Buch. Ja, ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass es eine eigene Gesellschaft gibt oder sogar zwei, die Channel Swimming Association, die im Jahr rund 80 solcher Kanalüberquerungen begleitet. Das ist eine richtige Branche.
Ja, das ist aber immer noch weniger, als Menschen auf den Mount Everest gehen. Das Ganze bezieht sich zurück auf Captain Webb, der im 19. Jahrhundert sozusagen zum ersten Mal auf diese Weise den Kanal durchschwommen hat. Also ohne jegliches Hilfsmittel. Erlaubt ist eine Badehose, keine Schwimmflossen, eine Schwimmbrille und man darf sich mit Vaseline einschmieren. Sonst darf gar nichts sein. Und weil man das nicht aushält, man kann nicht so lange schwimmen, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, wird man vom Boot aus noch gefüttert, darf aber nicht mal die Stange, an der einem irgendwie dieses Futtersäckchen gereicht wird, berühren. Weil sonst wird man disqualifiziert. Das ist wie eine sportliche Disziplin, aber wirklich der extremen Art. Es ist auch gefährlich. Fast jedes Jahr stirbt jemand bei einer dieser Überquerungen.
Regel Nummer 1 lautet, the channel is not your friend. Was ist denn so besonders gefährlich an dieser Wasserstrecke da im Ärmelkanal?
Sie ist so schwierig wegen der Kälte. Und weil die Strömungen so stark sind. Es gibt eine sehr hohe Tide und da gibt es gegensätzliche Strömungen. Man kann da auch gar nicht geradeaus durchschwimmen, muss so einen doppelten S-Bogen schwimmen, um auf der gegenüberliegenden Seite überhaupt jemals anzukommen.
Kommen wir mal zu Charles, dem Schwimmer. Man könnte ja ein bisschen platt interpretieren, ein Mann in einer extremen Grenzsituation begibt sich gleich in die nächste. Das klingt erstmal nicht so sonderlich originell. Was hat Sie denn literarisch daran interessiert, sozusagen auch an dieser Todesgefahr?
Mich hat eigentlich die Verschiebung von Wahrnehmung interessiert. Das ist ja gar nicht primär die Todesgefahr, sondern die Erfahrung, so lange körperlich in einem so extremen Medium wie diesem kalten Wasser unterwegs zu sein. Was macht das mit dir? An welche Grenzen gerätst du? Wie gerätst du über sie hinweg? Was passiert mit Wahrnehmung, mit der Zeitwahrnehmung zum Beispiel, die sich öffnet, die sich verschiebt und auch mit Erinnerungen? Was taucht tatsächlich auf? Gibt es sozusagen das große Eintauchen, die große Erkenntnis aus der Vergangenheit oder nicht? Charles hofft eigentlich darauf, ich verrate jetzt nicht, ob sie stattfindet. Was passiert? Wie geht man mit Überraschungen um? Das war die andere Frage. Das habe ich gelernt in der Recherche. Man plant so gut man kann. Aber eigentlich ist so eine Kanalüberquerung nicht wirklich planbar. Du kannst das Wetter nicht genau planen. Es kann sich ganz schnell ändern. Du begegnest Dingen in diesem Wasser, die auch nicht geplant sind. Und alle haben bestätigt, man lernt etwas über sich selbst, was man auf andere Art und Weise nie erfahren hätte.
Würde schwimmen mit diesem Charles zugleich seine Biografie? Speziell drei Sommer in den 1970er Jahren, Summers of Love, könnte man sagen, ja. Als diese drei, Charles, Maud und der neue dritte Silas. Jung und noch zu viert waren. Mauds Schwester Abigail war noch mit von der Partie. Sie war zunächst die Freundin von Charles, sie stirbt dann durch einen Unfall. Das ist so eine Art Wahlverwandtschaftskonstellation, ne? So über Kreuz vier Personen.
Nein, für mich ist das so eine 70er-Jahre-Konstellation. Die sind gar nicht über Kreuz, die sind eben alle vier miteinander beschäftigt. Und das ist ein ganz anderes Kollektiv. Und auch das Eifersuchtsproblem taucht eigentlich in dieser Anfangszeit nicht wirklich auf. Es gibt Kreuz- und Querverbindungen. Und die Frage ist ja, wie man so eine Nähe, die Freundschaft ist, die Liebe ist und alles Mögliche dazwischen, wie so etwas sich durch die Jahrzehnte bewegt. Das war auch eines der Themen, die mich interessiert haben. Was heißt es eigentlich, so eine lange Ehe zu führen, wie Maud und Charles das tun und so etwas als Beziehung lebendig zu halten und mit den ständig neuen Herausforderungen umzugehen. Charles hat sich eingedacht, er setzt sich zur Ruhe und alles geht glatt weiter. Und seine Frau macht ihm klar, so wird es nicht weitergehen. Es gibt ja auch andere Lebensmodelle. Eigentlich herauszukommen aus den Prokrustenbetten. Und dafür ist natürlich auch der Kanal ein Bild, weil man eigentlich spürt, und das passiert ja auch mit Charles, man ist dann dieser Körper in dieser großen Wasserfläche unter einem, ist Tiefe, es ist ein alter Untergrund unter einem, wo die Menschen umgeben, dahin. Himmel ist riesig. Plötzlich treten auch ganz andere Fragen, auch metaphysische Fragen in den Raum.
Tja, und schafft er es, der Charles, oder nicht? Ich muss ja sagen, dass diese Frage mich genauso gefesselt hat, wie sein Beziehungswirr war. Ob er das nun mit Maud und Silas auf die Reihe kriegt, beides dürfen wir natürlich keinesfalls verraten. Ulrike Dresner, wussten Sie eigentlich von Anfang an, wie es ausgeht, oder sind Sie auch einfach erstmal losgeschwommen?
Ich hatte die Idee zu diesem Buch irgendwie um die Jahre 2000 und es war immer klar, da ist ein älterer Mann im Wasser und schwimmt durch diesen Kanal. Und ich wusste lange Zeit nicht, warum er im Wasser ist und vor allen Dingen wusste ich nicht, wie es ausgehen soll. Und erst als mir klar wurde, dass es da nicht nur zwei Enden gibt, nämlich sozusagen die Alternative kommt da an oder nicht, sondern dass es eigentlich drei mögliche Ausgänge bei so einer Geschichte gibt. Also kommt er an oder kommt er nicht an, das spaltet sich aber nochmal. Wenn man nicht ankommt, zum Beispiel wird man wegen Erschöpfung aus dem Wasser geholt von dem Schiffsführer und zurückgefahren auf dem Schiff, dann hat man überlebt, aber es gibt eben auch die dritte Möglichkeit, vielleicht nicht anzukommen, weil plötzlich jemand untergegangen ist.
Mit diesen drei Möglichkeiten schicken wir jetzt Leser und Leserinnen in die Buchläden. Ich selber bin ja schon nach drei Bahnen im Stadtbad Neukölln aus der Puste. Jedenfalls sollte jeder, der einen Channel Swim erwägt, diesen Roman zum Training mitnehmen. Kanalschwimmer, das ist der neue Roman von Ulrike Dresner. Jetzt im Mare Verlag erschienen mit 176 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank, Ulrike Dresner, für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. lyrischer Tageskommentar.
Immer noch strahlt in diesem Monat unser Lyriksommer hier in der Lesart. Heute wieder mit einem poetischen Kommentar. Jede Woche haben wir dafür Dichterinnen und Dichter gewonnen, die für uns das Tagesgeschehen in Versen begleiten. Wir hören jetzt die Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig. Sie hat sich für ein Thema entschieden, das wohl jeden Menschen bewegt, der kein Herz aus Stein hat.
Den Besatzungen der Rettungsschiffe vor der italienischen Küste gewidmet. Folge den Aufforderungen. Nimm teil. Sei Teil eines Rauschens. Sei hörbare Regung im Sendegebiet. Sei das Kreiseln eines Schiffes unter den Satelliten. Breite die Arme weit aus. Sei Open Arms. Halte Position. Halte diese Position. Halte diese Position aus. Benutz deine Hände. Teil Trinkwasser aus, Formulare und Trost. Teil mit offenen Händen den Strand deiner Kindheitsurlaube. Teil, was dir zwischen den Fingern zerrinnt. Teil, was du nicht hast. Halt ab die Springer vom Springen. Halt Kindern die Hände. Nimm sanft der Mutter ihr Kind aus dem Schoß. Verstau es im Kühlfach. Halt kurz die Hand vors Gesicht. Geh wieder in Position. Halt Menschenrecht vor Gesetz. Das Geheul der Sirenen halt aus. Hol dir Rat von den Ratlosen. Hör den Ertrunkenen zu. Hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, die sagt, streiche die Segel. Schwanke vor Lampedusa, glaub ihnen nicht. Leiste den Aufforderungen nicht Folge, auf keinen Hafen nehmt Kurs. Steuert nicht an.
Der lyrische Tageskommentar von Ulrike Almuth-Sandig. Von ihr ist zuletzt der Band Landschaft erschienen im Schöffling Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Als Onkel Willi stirbt, stehen Neffe Lorenz und seine drei Tanten vor einer Herausforderung. Willi wollte unbedingt in seinem Geburtsland Montenegro begraben werden. Doch für eine regelkonforme Überführung der Leiche fehlt das Geld. Und so begibt sich die Verwandtschaft kurzerhand auf eine illegale Fahrt von Wien bis zum Balkan. Vera Kaiser, österreichische Bestseller-Autorin, liest heute aus ihrem Roman Rückwärtswalzer in Heeg. Doch der pragmatische Umgang mit Willis Tod bröckelt während der 1000 Kilometer langen Fahrt. Vera Kaiser.
Also diese ganze wahnwitzige Reise, das ist ja eine Reise, die sehr viel mit diesen Figuren macht, die sehr viel aufreißt, die sehr viel aus der Vergangenheit wieder hochholt. Und dann am Ende dann aber bewirkt, dass diese Figuren anders in die Zukunft sehen.
Vera Kaiser liest aus ihrem Roman Rückwärtswalzer oder Die Mahnen der Familie Prischinger. Heute um 19.30 Uhr im Haus Keppelborg in Heeg.
Am Lokus ist die Liebe eingesägt. Ein Herz, durch das die grünen Fliegen schießen. Menschlicher Gestank,
den man längst hinter sich gelassen hat.
Gedichte sollte man laut lesen oder vorlesen. Nur so offenbart sich ihr Rhythmus und ihre Musikalität. Das sagen die Macherinnen und Macher von lyriklein.org. Rund 3000 zeitgenössische Gedichte in 35 Sprachen bietet die Internetplattform als Audiofiles an. Gelesen von den Autorinnen und Autoren selbst in Originalsprache. Und so macht es manchmal auch Spaß, einfach nur dem Klang unbekannter Worte zu lauschen, bevor man die mitgelieferte Übersetzung liest. Lyriklein.org, ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award. Ein mit Kunstrasen beklebtes Treppengeländer führt in die Lübecker Ausstellung ins Blaue. Oben im ersten Stock warten 30 persönliche Fundstücke, Dinge, die zeitgenössische Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit der Natur verbinden. Seit die Natur schwindet, wächst das Interesse an dem uralten literarischen Motiv. Doch die Ausstellung thematisiert auch die Bedeutung der Natur für den Schreibprozess. Natur als Raum kreativer Selbsterfahrung und als Fundus der Stilmittel und Motive. Doch wie kann man die literarische Lust an der Natur in einer Ausstellung zeigen? Museumsmitarbeiter Tristan Bielfeld öffnet einen Vorhang.
Wir nennen ihn immer liebevoll unseren Darkroom. Wenn man jetzt hier so durchgeht und das vielleicht gar nicht so kennt aus der Stadt, da geht man vielleicht mal über Kopfsteinpflaster, aber hier geht man jetzt wirklich durch den Kies, und wenn man dann vorher die Texte gelesen hat, dann kann man sich so einiges vorstellen. Also von romantischen Spaziergängen durch die Nacht bis wirklich so ein Gefühl von Unbehagen und Verlorengehen vielleicht.
Ins Blaue. Die Ausstellung des Münchner Literaturhauses ist jetzt zu sehen im Buddenbrook-Haus in Lübeck bis zum 10. November.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt geometrisch werden mit drei Bilderbüchern für Kinder, geschaffen von dem vielfach ausgezeichneten US-amerikanischen Autorduo Mac Barnett und John Klassen. Und unsere Expertin im Studio ist Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Sie sitzt mir schon strahlend gegenüber. Dreieck, Quadrat, Kreis heißen die drei Bände. Und so heißen auch die Hauptfiguren. Was sind denn das für Helden?
Es sind drei Freunde und sie sind genau das, wie sie heißen. Sie sind nämlich ein Dreieck, ein Quadrat und ein Kreis. Und die drei und was sie erleben, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Spaß. Denn tatsächlich stimmt in diesen drei kleinen Büchern alles, der Grundgedanke, die Geschichte und die Illustration.
Und was erleben sie so?
Also da will etwa Dreieck seinem Freund Quadrat einen Streich spielen, indem er ihn fürchterlich entschreckt. Und am Ende lernt er aber selbst das Fürchten. Das ist die eine Geschichte. In dem anderen Buch versucht dann Quadrat, ein Kunstwerk zu schaffen, das genauso vollkommen ist wie sein Freund Kreis. Und dann merkt er schnell, leicht wird das nicht. Und im dritten will Kreis mit Quadrat und Verstecken spielen. Doch Dreieck hält sich nicht an die Regeln und muss dann prompt gerettet werden. Das klingt jetzt alles super simpel, kindgerecht und fast ein bisschen langweilig, ist es aber überhaupt gar nicht, denn diese zwei sind wirklich ein kongeniales Team. Wie der Autor es hier schafft, in ganz wenigen Sätzen, die sind oft nicht länger als drei, manchmal gibt es auch nur einen Satz oder gar keinen Satz, da öffnet sich ein ganzes Universum an Fragen, denn geht es vordergründig jetzt eben ums Erschrecken, ums Streichspielen, wird im Hintergrund gleichzeitig die Frage verhandelt, was ist eigentlich mit den eigenen Ängsten und gibt es Grenzen beim Erschrecken, die man auch nicht überschreiten darf und ist der beste Coup im Erschrecken nicht eigentlich der ganz spontan passiert und nicht den man sich vorher ausdenkt. Und das gilt ja auch in Bezug auf Kunst. Kann man Kunstwerke planen? Was macht gute Kunst aus? Liegt Kunst nicht im Auge des Betrachters? Und das wird hier so nonchalant nebenbei eingespielt, ohne großartig hier Ausrufezeichen zu machen, sondern in einer ganz schlichten, minimalistischen Art. Das ist eine große, große Freude.
Der Autor Mark Barnett, der ist sehr bekannt, aber noch berühmter ist eigentlich der Zeichner, John Klassen. Wie zeichnet er das? Mit welchem Strich, in welchem Stil muss man sich das vorstellen?
Also er hat wirklich diesen ganz ihm eigenen Stil. Die Farben sind immer sehr gedeckt und auch so ist dieses Buch hier ganz streng illustriert in schwarz, braun, hellgrün. In so Schattierung sieht aus wie Wasserfarbe gemalt und dazwischen dann eben diese geometrischen Figuren, also Dreieck, Kreis, Quadrat. Die haben immer ganz große Augen, riesige große Augen mit so einer weißen Pupille mittendrin und haben so kleine Strichmännchenbeine. Und diese drei, die haben es wirklich faustdick hinter den Ohren. Und auch die Zeichnungen, denn auch die Zeichnungen sind wirklich voller Wendungen, Weisheiten und ganz klar natürlich auch simpler Geometrie.
Was entsteht dadurch? Sie haben jetzt schon das Kim Kindermann, das Themenspektrum, das ja wirklich groß ist und anscheinend sehr genial und elegant miteinander verwoben wird, genannt. Aber ich komme über diese Figuren noch nicht so weg. Ja, Quadrat, Kreis, Dreieck, ich meine, ist das so eine allererste Geometriestunde für Kinder, auch für die ganz Kleinen? Ab 5 Jahren
genau,
ist das schon empfohlen.
Jahren. Also klar weiß jedes Kind nach diesem Buch, was ist ein Quadrat, was ist ein Kreis und was ist ein Dreieck. Das ganz klar, das ist so diese vordergründige Ebene. Aber dieses dahintersteckende, gerade finde ich, wenn man das betrachtet mit der Frage der Geometrie, dann ist man geradezu berauscht von dem Einfallsreichtum dieser beiden Männer, die da zusammenarbeiten und ihrem Witz. Also wenn nämlich jetzt das kleine Dreieck sich auf den Weg zum Quadrat macht, dann geht es aus seinem Dreieckshaus durch seine Dreieckstür und auf dem Weg vorbei an kleinen Dreiecken, mittleren Dreiecken, großen Dreiecken und dann irgendwann an Formen, die keine Dreiecke mehr waren, sondern die Formen ohne Namen sind. Und die machen dem jetzt prompt Angst, diesem kleinen Dreieck mit ihrer Größe und Masse. Und sinnbildlich stehen die ja jetzt genau für das, was er eigentlich vorhat. Er will ja seinen Freund erschrecken. Jetzt kriegt er aber schon auf dem Weg selbst Angst. Da muss man einfach richtig lachen. Und wieder ein Dreieck versucht ganz schnell an diesen Massen vorbeizukommen. Das schafft er wirklich mit einem Strich, mit einem Auge, dass da die Pupille einfach ein bisschen verrutscht, so zu zeichnen, dass ich mich schlapp gelacht habe, wirklich bei manchen Bildern. Und gleichzeitig fängt man an, darüber nachzudenken, Was macht denn den Zauber von Formen aus? Worin ist denn das, was ist wichtig? Was macht eine Form aus? Warum ist die schön? Und warum ist vielleicht eine andere Form nicht so schön? Und warum hat die dann auch keinen Namen?
Ich stelle mir gerade ganze Schulklassen vor, die diese Bücher intus haben und dann ihre erste Geometriestunde haben und schon anfangen zu lachen und sagen, kenn ich. Es sind Kim Kindermann nun gleich drei Bücher mit drei Quadrat und Kreis. Kann man die einzeln lesen? Wahrscheinlich. Ne? Oder soll man sie sich zusammen anschauen? Der Verlag bietet ja so einen Luxus-Schmuckschuber mit allen dreien an. Ist bestimmt schön, ne?
Ja, der Luxusschuber, der ist natürlich ganz klar was. Das ist ja fast wie ein Kunstbuch. Dann, das ist dann auch wirklich was für Bilderbuch-Kunstliebhaberinnen und Liebhaber, die da auch wirklich bereit sind. Das kostet ja nämlich fast 100 Euro, das auch hinzulegen für die drei Bücher. Ich sage jetzt mal ganz eiskalt, die drei Bücher einzeln kann man eben auch so erwerben. Man muss diesen Schuber nicht kaufen. Und das tut es für mich jetzt, sage ich auch, weil die Bücher selbst sind ja schon ganz, ganz große Kunst. Also wie man will, ich sage nur unbedingt anschauen, kaufen und lesen. Sehr großer Spaß.
Danke, Kim Kindermann. Sie ist begeistert von diesen drei Bilderbüchern für Kinder ab 5 Jahren. Dreieck, Quadrat, Kreis von Mac Bonnet und John Klassen. Erschienen im Schweizer Nord-Süd-Verlag, übersetzt von Thomas Bodmer. Jeder Band kostet 15 Euro, aber wie gehört, wer mehr ausgeben will, kann auch den Schmuckschuber erwerben für 99 Euro. Und wir wollen Ihnen jetzt in der Lesart ein neues literarisches Hörbuch vorstellen mit einem hochaktuellen Stoff, den der britische Schriftsteller E.M. Forster aber schon vor über 100 Jahren durchdacht und aufbereitet hat in seiner Erzählung »Die Maschine steht still«. Das ist die Vision einer von mächtigen Maschinen dominierten Welt mit all den Verwerfungen für den Menschen und die Gesellschaft. Und der vielfach preisgekrönte Experimentalmusiker und Hörspielautor Felix Kubin hat nun diesen Text akustisch inszeniert. Und unser Kritiker Andi Hörmann war begeistert.
Wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit.
In einem totalitären System folgen die Menschen blindgläubig einer riesigen, intelligenten Maschine.
Ihr habt mich erschaffen, mich unter Strom gesetzt, mich weiterentwickelt. Und jetzt ist mein Verstand größer, als ihr euch vorstellen könnt.
Der englische Schriftsteller Edward Morgan Foster entwarf in seiner Kurzgeschichte »Die Maschine steht still«, die erst posthum erschien, ein dystopisches Szenario. Vereinzelt und vernetzt zugleich fristen die Menschen ein Leben in sterilen unterirdischen Wohnwaben.
Es gibt einen Knopf für Warmbäder, es gibt einen Knopf für Kaltbäder, es gibt einen Knopf für Literatur. Und natürlich gibt es Knöpfe, um mit den vielen Freunden zu kommunizieren.
Einmal am Tag versetzt die Maschine die Menschen über den Körperfunktionsreferenten, einem der Smartwatch vielleicht nicht ganz unähnlichem Armband, in eine einminütige, tranceartige Erholungsphase.
Einleitung narkoleptische Pause. Ruhezustand Datentunnel 1616. In Vorbereitung Datentunnel 1 kleiner SE. Ermögliche Schlafzustand. Reset.
Es gibt zwei Protagonisten, Vashti und ihr Sohn Kuno. Überzeugend gut gesprochen von Susanne Sachse und Raphael Stachowiak. Sie, die maschinentreue Konformistin, er, der querdenkende Revolutionär.
Sag, was du zu sagen hast, danach muss ich wieder zurück.
Mir wurde mit Heimatlosigkeit gedroht.
Kuno?
Das konnte ich dir doch nicht durch die Maschine sagen.
Heimatlosigkeit bedeutet den Tod.
Irgendwo zwischen George Orwells 1984 und Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum bewegt sich Edward Morgan Fosters visionäre Erzählung aus dem Jahr 1909. Konforme Systemgläubigkeit und Idealisierung des technologischen Fortschritts machen aus dem Individuum einen Mitläufer der Diktatur durch überpräsente Technologie. Ein Endzeitszenario, in dem die Menschheit in der maschinengesteuerten Unterwelt haust und nur ein paar wenige Systemverweigerer auf der tristen Erde leben.
Die Welt ist ein wilder, unzivilisierter Ort geworden. Der Wind heult über die Ebenen. Insektenschwärme irren durch die Nacht. Schwarze Wolken aus alten Ängsten treiben ihr Unwesen.
Am Ende kapituliert die Maschine vor dem Datenmüll, den die Menschen produzieren.
Sie füttern mich mit ihren sogenannten Ideen. Sie stopfen mich voll bis zum Rand. Wer soll das alles lesen, anschauen, anhören analysieren und 1001.
Noch bevor die Maschine Amok läuft und die Menschen über den Körperfunktion zwei Verwenden in einen Dornröschenschlaf versetzt, verlässt Cardo die Unterwelt.
Was war das so? Wer bin ich? Ich kann nichts hören. Die Sonne.
Auf der verwahrlosten Erde findet Cardo ein neues Zuhause bei der aussätzigen Menschheit.
Die Ordnung der Dinge zerfällt zu Staub.
Punkige Popkompositionen aus analogen Synthesizer-Sounds evozieren eine Art musikalischen Retrofuturismus. Es ist vor allem die herausragende akustische Umsetzung des Hamburger Experimentalmusikers Felix Kubin, die diese Hörspielinszenierung zu einem echten Hörerlebnis macht.
Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, haderner Held.
Phantomschmerz AD, jeder Zweifel hat Risse. Schließ die Augen und spring ins Ungewisse.
Die Maschine steht still, das Hörspiel von Felix Kubin nach der Erzählung von E.M. Forster. Jetzt als Hörbuch erhältlich, erschienen im Audioverlag auf einer CD mit 75 Minuten Länge für 12 Euro. Und jetzt ist Wiebke Poromka aus unserer Lizard-Redaktion ins Studio geeilt mit ganz heißen Nachrichten, denn es ist wieder soweit. Die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist frisch veröffentlicht. 105 Verlage haben 173 Werke, Romane eingereicht für diesen inzwischen populärsten, verkaufsträchtigsten Literaturpreis. Wer also hat es denn auf diese Vorwahlliste von 20 Titeln geschafft? Wiebke, für Kritiker und Kritikerinnen ist es auch immer diese nette Spannung, wie viele Bücher habe ich denn schon selbst gelesen, wie ist Ihre Quote?
Ach, Sie wissen ja, wir Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker haben ja nicht nur das Privileg, sehr viel und ständig lesen zu können, sondern wir bekommen die Bücher auch sehr viel eher auf den Schreibtisch, als dass sie in den Buchhandlungen stehen. Und deswegen ist meine Quote gar nicht so schlecht. Ich habe tatsächlich einige Titel, die ich schon gelesen habe, in den vergangenen Wochen wiederentdeckt auf dieser Liste. Auch einige übrigens, die ich gelesen habe, habe ich nicht wiederentdeckt und mich ein bisschen geärgert darüber. Ich kann aber ja einfach mal zwei rausgreifen, über die ich mich besonders gefreut habe. Da ist einmal Katharina Pollard-Jahn. Hier sind Löwen, heißt der Titel. Das ist das dritte Buch der Autorin und ich hoffe, dass sie mit dem die wirklich seit langem verdiente Aufmerksamkeit bekommen wird. Das ist nicht nur ein ganz feinsinnig erzähltes Buch, sondern auch ein politisch ganz wichtiges. Es erzählt nämlich über den Völkermord an den Armeniern, der ja in der Türkei lange nicht so genannt werden durfte. Es ist immer noch sehr umstritten. Und das Besondere daran ist, dass Katharina Pollard-Jahn diese Suche übrigens einer Buchrestauratorin nach dieser Geschichte immer wieder auch von Zweifeln grundiert. Also sie erzählt uns nicht didaktisch etwas, sondern sie beschreibt den Zweifel immer mit. Und ein anderes Buch, über das ich laut gelacht habe, als ich es gelesen habe, das ist von Jan-Peter Bremer, der junge Doktorand. Und Jan-Peter Bremer, der hat wirklich eins, was vielen Menschen und Schriftstellern abgeht, nämlich Humor. Und Humor heißt ja auch immer auch einen Sinn für das Tragische. Und dieses Buch ist wirklich ein Kabinettstück über die Tragik und das Scheitern des Lebens.
Es ist beim Deutschen Buchpreis ja meistens eine Mischung von prominenten, schon bekannten Autoren und Newcomern. Also ich lese hier Norbert Scheuer, Sascha Stanisic steht drauf, Norbert Zehringer, Ulrich Wölk. Aber es gibt ja auch immer Überraschungen, ne, in diesem Jahr.
Meine liebste Überraschung ist Tonio Schachinger. Das ist nämlich, Sie werden auch jubeln, lieber Joachim Scholl, ein Buch über einen Fußballprofi. Ich glaube, sowas gab es tatsächlich noch nicht und ich habe da schon reingelesen, weil ich da so eine gewisse Affinität habe und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, witziges Buch auch. Ansonsten gibt es auch einige Namen, die fehlen, die ich auch schmerzlich vermisse, nämlich Norbert Gstrein steht nicht auf der Liste, die wunderbare Ulrike Dresner, die wir eben in der Sendung hatten, das ist wirklich schade, Theresia Mora ist nicht auf der Liste, das kann sein, sie hat den Preis schon mal gekriegt, dass das der Grund ist. Und wenn ich vielleicht noch mal zwei, drei andere Auffälligkeiten thematisieren darf. Wir haben hier viermal den Fischer Verlag, also in Frankfurt wird wirklich gejubelt werden. Dann gibt es 11 Frauen, 9 Männer und 6 österreichische Autoren und Autorinnen. Also die sind wirklich ganz schön stark repräsentiert. Dazu noch 6 Debüts, also wirklich eine Liste, die zum Lesen anregt.
Lässt sich denn so bei dieser Vorauswahl, Wiebke Poromka, so etwas wie eine Tendenz erkennen, thematisch, ästhetisch, hat die Jury so einen bestimmte Nase, einen bestimmten Geschmack gezeigt?
Vielleicht nicht nur die Jury, sondern die Gegenwartsliteratur insgesamt hat ja so einen gewissen Trend, der sich hier auch spiegelt in dieser Liste. Ich fasse das mal unter dem Schlagwort Identitätspolitik, also die Frage, wie steht es um unsere Geschlechterdefinitionen, um die Geschlechterverhältnisse, Das sind große Fragen, die da thematisiert werden nach der kulturellen, religiösen oder auch ethnischen Identität. Und ich kann ja auch mal hier zwei Bücher rausgreifen. Zum einen Marlene Strerowitz, eine österreichische Autorin, die hat einen Roman geschrieben, Schattenwand. Und da verknüpft sie eine ja, unheilvolle Liebesgeschichte mit der noch sehr viel unheilvolleren österreichischen aktuellen Politik. Und in diesem Roman werden wirklich patriarchale Verhältnisse seziert, wird Repression vorgeführt. Und wer Marlene Strerowitz kennt, der weiß, dass das wirklich in einem harten, scharfen, schneidenden Ton passiert. Das ist ja in jeder Hinsicht und wirklich auch in bester Hinsicht eine ganz kompromisslose Autorin. Und es gibt ein Buch auf dieser Liste, über das wurde in den vergangenen Tagen schon viel im Feuilleton und in den sozialen Medien diskutiert. Und das kann man dem ganz interessant gegenüberstellen. Das ist nämlich Karen Köhler, Miroloi heißt der Roman. Karen Köhler, eine jüngere Autorin, die hat vor ein paar Jahren mit einem Erzählband einen großen Erfolg gehabt. Jetzt kommt ihr erster Roman. Und das ist im Grunde auch eine Emanzipationsgeschichte, die sie erzählt. Also im Grunde könnte man sagen, ein feministisches Manifest. Aber das ist verlegt in so einen zeitlosen Raum. Das könnte immer und überall spielen. Spielt gleichzeitig auf einer Insel, im maritimen Raum. Und das alles wird erzählt in einem ganz märchenhaften Ton. Also es ist, will eine Parabel auf die aktuelle Situation sein, verlegt das aber ins Nirgendwo. Und da kann man natürlich schon fragen, ist das ein Ton, der angemessen ist? Ist das eine Ästhetik, die angemessen ist? Ich glaube, über dieses Buch, vor allen Dingen jetzt, wo es auf dieser wichtigen, gewichtigen Liste steht, wird noch sehr viel gestritten werden. Das mag dann immer für den Autor oder die Autorin in diesem Fall nicht besonders schön sein, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man immer anhand solcher Listen auch über ästhetische Kriterien, über Maßstäbe diskutiert. Das wird sicher in den kommenden Tagen passieren.
Diese 20 freuen sich jetzt auf jeden Fall, Autoren, Autorinnen, dass sie auf dieser Liste stehen. Dauert jetzt noch einen knappen Monat, glaube ich. Dann wird sozusagen nochmal eingeschmolzen. Ne?
Genau, dann gibt es nochmal 6 Titel.
6 Titel auf der Shortlist. Wer soll denn da draufkommen, Wiebke Poromka? Was wären denn Ihre Favoriten?
Na, ich habe ja schon 2 genannt, wobei ich natürlich auch immer abergläubisch bin und nicht weiß, ob das wirklich was bringt. Und wenn man jetzt nach diesen Kriterien geht, die ich gesagt habe, es sind viele österreichische Autoren, Autorinnen drauf. Es geht um Identitätspolitik und es ist viel der Fischer Verlag drauf. Dann kann man jetzt so ein kleines Rechenspiel machen und weiß auch schon, wer wahrscheinlich darauf stehen wird. Nämlich ganz sicher, ich denke, Marlene Strerowitz wird darauf stehen. Und,
also da wird dann sozusagen der Proporz der Verlage wird dann doch auch von der Jury beachtet, aus Ihrer Erfahrung, ja?
Man guckt tatsächlich nie rein. Man könnte jetzt auch in diesem Fall sagen, es sind 2 Österreicherinnen in der Jury, es sind 3 Menschen in der Jury, die in Frankfurt ansässig sind und arbeiten. Aber das sind immer so Sachen, das kann man von außen als Kriterien, als Vermutung über so eine Juryentscheidung legen. Letztendlich weiß man überhaupt nicht, was da passiert. Und ich lasse mich gern überraschen von der Shortlist.
Die Longlist des Buchpreises ist raus. Im September, wie gehört, dann die Shortlist mit den 6 Finalisten, Finalistinnen. Am Tag vor der Buchmesse wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt. Wiebke Poromka hat uns informiert. Schönen Dank dafür. Die Liste mit den gesamten 20 Titeln, die finden Sie auch auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de.